Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Welche Bedeutung hat Vitamin D für die Frauengesundheit? Darum geht es in der aktuellen Episode und darüber spreche ich wieder einmal mit meinem Mann Johannes.
Schön, dass ich wieder mal dabei sein darf.
Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema und zwar über das Thema Vitamin D. Wir haben vor einigen Jahren dazu schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen, aber heute soll es eigentlich hauptsächlich um das Thema Vitamin D und die Auswirkungen auf die Frauengesundheit gehen. Und wir befinden uns ja jetzt in einer Jahreszeit, wo das sogenannte Sonnenvitamin, Vitamin D, ja wieder viel weniger gebildet wird. Und vielleicht sollten wir da gleich zu Beginn so die Begrifflichkeiten ein bisschen besprechen. Denn es stimmt ja nicht so ganz, dass das Vitamin D ein Vitamin ist, oder?
Ja, also es unterscheidet sich in mehreren Faktoren von den anderen Vitaminen. Zum einen ist es schon einmal von der Chemie her so, dass es eben ein sogenanntes fettlösliches Präparat ist oder eine fettlösliche Struktur hat, also ganz anders aufgenommen wird als zum Beispiel Vitamin C oder Vitamin B. Und eben zum anderen ist es eben im Gegensatz zu den echten Vitaminen ja nicht so, dass wir ausschließlich auf die Zufuhr von außen oder Ernährung eben angewiesen sind, sondern es ist ja der Körper in der Lage, letztendlich ausgehend vom Cholesterin unter dem Einfluss von UV-Licht dann auch in der Haut selbstständig diese Substanz zu produzieren. Also deshalb ist es ja ein bisschen eine Vorstufe eigentlich eines Hormons, das in viele Körperfunktionen eingreift. Und das sind alles Faktoren, die dem Vitamin D eine Sonderstellung verleihen.
Ist eigentlich ein sehr komplexes Vitamin, kann man sagen. Ja. Und du hast es gesagt, das heißt Sonnenvitamin, weil wir es eigentlich über die Haut bilden. Und genau da liegt ja jetzt die Schwierigkeit in der lichtarmen Jahreszeit. Also man liest zwar immer wieder so auf Social Media, das ist ganz lieb, Posts, wo Leute im Winter Wintersport machen in der Sonne und dann sagen, ich habe heute etwas für meine Vitamin-D-Produktion gemacht. Aber dem ist ja in den Wintermonaten eigentlich nicht wirklich so. Wobei es nichts dagegen ist, ist, dass man in den Wintermonaten natürlich draußen Sport
draußen
macht.
Sein muss, ja, und natürlich ein Sonnenlicht in den Bergen wird schon auch etwas Vitamin D-Synthese in der Haut, sofern da ein bisschen etwas Ungeschütztes ist, auslösen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass in unseren geografischen Breiten ja zwischen eigentlich Oktober bis März der sogenannte UV-Index extrem niedrig ist. Also es ist einfach das UV-Licht so wenig vorhanden, einerseits eben schon einmal stundenmäßig durch die geringe Sonnenscheindauer.
Genau.
Ja, andererseits,
viele Stunden haben wir ja nicht.
Viele Stunden haben wir nicht. Und andererseits aber auch durch den Schrägstand der Sonne im Vergleich zur Erdachse ist einfach ist die Intensität des Sonnenlichts und auch des UV-Lichts so gering, dass man sagen muss, im Winterhalbjahr fällt also der Eigensynthese unter UV-Lichteinfluss im menschlichen Körper eine fast nicht vorhandene Rolle zu.
Mhm. Also in den Sommermonaten tun wir uns viel leichter.
Da ist es ganz was anderes, aber da muss man auch sagen, natürlich verwendet man dann im Sommer auch wieder
den Sonnenschutz.
Den Sonnenschutz. Und das ist ja auch, hat ja auch einen Grund.
Absolut.
Ja, einen Grund. Aber ein vernünftiges Maß auf beiden Seiten ist auch hier dann der richtige Weg.
Eben in der lichtarmen Jahreszeit haben wir wirklich sehr wenige Möglichkeiten, das Vitamin D selbst zu bilden. Wenn man die Vitamin D-Spiegel im Blut misst, das siehst du ja bei deinen Patientinnen immer, dann ist es ja vor allem, glaube ich, Jänner, Februar, wo so der absolute Tiefstand ist, weil Oktober, November, Dezember, da retten wir uns vielleicht noch aus den Speichern der Sommermonate rüber. Aber ich glaube dann so, Jänner, Februar ist so der absolute Tiefstand des Vitamin-D-Spiegels erreicht.
Ja, das stimmt. Wobei man auch da sagen muss, ja auch schon gegen Ende des Herbstes, ja, der Körper hat doch nur eine sehr begrenzte Fähigkeit, das irgendwie zu speichern. Ja. Also da merkt man dann schon, da gehen die Spiegel deutlich runter und deshalb ist gerade im Winterhalbjahr also eine Substitution, also in vielen Fällen wirklich, wirklich indiziert und ich möchte fast sagen notwendig.
Da kommen wir gleich dazu. Ich würde noch gerne darauf eingehen, wie wirkt sich denn jetzt so ein Vitamin-D-Mangel aus? Also wir können den ja im Blutbild messen, muss man dazu sagen. Das ist einfach nur ein extra Röhrchen, das man abnimmt und dann wird im Labor der Vitamin-D-Spiegel bestimmt. Aber was sind denn so die klassischen Symptome, die ich bemerken kann, ohne dass ich jetzt meinen Blutbefund gesehen habe, das ein bisschen darauf schließen lässt, dass meine Vitamin-D-Spiegel wahrscheinlich schon ziemlich runtergehen?
Ja, also jetzt so ganz typische Symptome, wo man jetzt sagt, na, das weist eindeutig darauf hin, das gibt es nicht. Wenn man so jetzt die häufigen Dinge aufzählt bei einem Vitamin-D-Mangel, dann spielt das eben hinein in Symptome wie starke Müdigkeit, wie Leistungsschwäche, auch bei geringer Belastung, dass ich relativ rasch irgendeine Schwäche oder sogar leichte Schmerzen im Bewegungsapparat auftun. Da muss man jetzt sagen, naja, da gibt es viele Ursachen dafür.
Ja, dafür. Da kann ich jetzt nicht gleich sagen, oh, das wird ein Vitamin D-Mangel. Ich muss aber tatsächlich sagen, jahrelange Erfahrung in den Trainingsbereichen und wir schauen uns ja auch immer Blutbilder an, bei Bedarf von den Damen und auch Herren, die wir trainieren, die geringeren Vitamin D-Spiegel, also man erkennt das dann schon oft eben, wie du sagst, wenn sich Menschen, also wir trainieren und sagen, sie kommen so gar nicht in die Gänge, ne, und sind ja dann auch oft ja mega frustriert und sagen, ich weiß nicht, ich bemühe mich so und trotzdem, also gerade jetzt aufs Laufen bezogen, ich werde nicht schneller, aber so fürchterlich erschöpft eigentlich und das ist so den ganzen Tag eine bleierne Müdigkeit. Aber wie du richtig sagst, also das können natürlich ganz viele andere Ursachen auch sein und gerade bei uns Frauen in den Wechseljahren treten all diese Symptome doch auch relativ gehäuft auf. Deswegen möchte ich auch gleich auf dieses Thema Frauengesundheit und Vitamin-D-Mangel eingehen. Warum ist gerade für uns, also wir beide, du bist keine Frau, aber für die Zuhörerinnen und mich, das Vitamin-D so wichtig?
Ja, ich meine, das ist ja die lang bekannte und die Grundfunktion des Vitamin-Ds. Er hängt ja zusammen mit Kalzium und Knochenstoffwechsel. Das ist ja eine ganz entscheidende Funktion, dass wir ja für eine adäquate Aufnahme von Kalzium und dann auch Verwertung im Knochen und Einbau in den Knochen und damit für Knochendichte, ja, dass das Vitamin D unbedingt benötigen. Und das führt uns eben auch zu dem Punkt, warum es eben ja für die Frauengesundheit so eine große Rolle spielt, gerade eben in der Phase, wenn eben dann ja die Hormone nachlassen und vor allem das Östrogen abnimmt, altersbedingt, ja, dann fällt
unser Knochenschutzhormon.
Ja, dann fällt ein ganz wichtiger unterstützender Faktor weg, der eben zur Knochengesundheit und vor allem also zur Knochenaufbau oder Knochenstabilisierung beiträgt, der fällt eben weg. Und da ist es eben dann besonders wichtig, dass gerade in dieser Phase eben der weibliche Körper ausreichend mit Kalzium und damit auch mit Vitamin D versorgt wird, damit eben diesem Risiko, dass in dieser Lebensphase Akzente gesetzt werden in Richtung Osteopenie, also abnehmende Knochendichte, dass dem hier entgegengewirkt wird. Da spielt denn deshalb ausreichende Kalziumzufuhr und Vitamin D-Versorgung eine ganz, ganz große Rolle.
Ich grätsch da noch ganz kurz rein, wenn es um das Thema der Knochengesundheit geht und der Knochendichte, da weise ich ganz gerne gleich einmal auf mein kostenfreies E-Book hin. Ich habe das in den Shownotes beigefügt. Da gibt's ganz viele Informationen und Übungen, wie du deine Knochengesundheit auch mit der Bewegung verbessern kannst. Ja, also wir können nämlich wirklich mit Krafttraining und mit plyometrischem Training auch einiges für unsere Knochengesundheit tun, das an dieser Stelle vielleicht auch noch kurz erwähnt. Aber wir brauchen natürlich auch noch von außen Vitamin D. Auf der einen Seite über die Ernährung, aber das ist ja auch gar nicht so leicht, hier ausreichend über die Ernährung aufzunehmen. Oder? Also ich meine, natürlich haben wir Lebensmittel, wo Vitamin D dabei ist, aber ich glaube, du hast einmal bei einem Vortrag so eine Liste präsentiert, was man, wie viele Champignons oder so man essen müsste, um mir die Versorgung zu decken.
Nun, natürlich kennen wir das von den bestimmten fetten Fischen, dass die eben auch viel Vitamin D beinhalten, also Lachs, Hering, Kabeljau. Und deshalb hat man ja auch früher, vor allem im Kindesalter, um eben im Knochenwachstum hier ausreichend Kalzium in den Knochen zu bringen, hat man ja das den Lebertran gefüttert, kann man wirklich sagen. Ja, also das ist ganz eigener Geruch, Geschmack und wo, wie auch immer. Aber das
hat man da eigentlich schon gewusst, ne?
Das hat man schon gewusst. Naja, also es wurde ja, die Bedeutung wurde ja in solchen Mangelzuständen, ja, wo eben dann keine Versorgung war, mit dem Knochenschwund schon im Kindesalter der Rachitis, wurde das ja erkannt, wo also die Bedeutung liegt. Ja, und dem hat man eben durch solche Maßnahmen entgegengewirkt. Aber das führt wieder dazu, also zum Beispiel bestimmte Völker, die am Polarkreis leben, da kann man ja auch sagen, wie tun denn die mit Vitamin D, weil die haben das ganze Jahr über nur sehr wenig Möglichkeit, über Sonnenlicht selber Vitamin D im Körper bilden zu können. Ja, das stimmt, aber eben die haben eine ganz andere Ernährung durch diesen fischreichen Ernährungsplan mit eben den genannten Fischarten, führen die wirklich sehr viel in der Nahrung zu. Dann gibt es eben zum Beispiel Steinpilze, Champignons, die auch Vitamin D beinhalten, aber natürlich kein Vergleich zu Lachs oder eben diesen Fischen. Da müsste also wirklich eine große Zahl täglich, also auch nur halber Kilo Steinpilze aufwärts täglich verzehrt werden. Wäre auch ein bisschen einseitig.
Die muss man erst mal finden.
Man müsste auch eine sehr hohe Zahl an Eiern verspeisen. Da ist auch Vitamin D drinnen. Aber um den empfohlenen täglichen Bedarf für Vitamin D zu decken, müsste man an die 20 Eier täglich essen. Um da ein Wortspiel zu gebrauchen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Also da sieht man schon, da kommt man an gewisse Grenzen, die man durch die Ernährung eben nicht sicherstellen kann. Und deshalb ist halt die Kombination Ernährung plus Bildung unter Einfluss von UV-Licht so wichtig. Und wenn das nicht ausreicht, wie halt oftmals in unseren Breiten, kommt man wieder zum Punkt, Substitution ist halt da der Weg, wo man kaum dran vorbeikommt.
Und was, glaube ich, oft vergessen wird, ist, es ist jetzt gar nicht so neu, das Vitamin D, auch in der Substitution, denn im Kindesalter wird das ja automatisch verabreicht, oder?
Ganz früh, da wird es verabreicht und sonst eben, hat es jetzt solche Programme gegeben.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte mir die Vitamin D-Spiegel messen lassen bei meiner Routine-Blutuntersuchung, auf welche Werte achte ich da? Also was ist jetzt ein Normwert, wo ich sage, alles ist in Ordnung? Oder was sind die Werte, wo ich sage, gerade als Frau, also da darf es über den Normwert ja auch noch ein bisschen mehr sein?
Ja, also das.
Oder kann ich das auch überdosieren?
Naja, prinzipiell schon, aber gut, gehen wir es einmal der Reihe nach vielleicht durch. Ja, man kann es eben durch wie eben andere Blutparameter, die man routinemäßig bestimmt, aus so einem Röhrchen mitbestimmen lassen. Also es ist, wenn also normale Serumchemie, also zum Beispiel Leberwerte, Nierenwerte, Spurenelemente, Entzündungswerte bestimmt werden, aus so einem Röhrchen, das da abgenommen wird, lässt sich auch der Vitamin D-Spiegel bestimmen. Also das ist einfach durchführbar und es ist immer gut, bevor man an eine Substitution herangeht, einmal zu wissen, wie ist denn eigentlich jetzt
der Ist-Zustand?
Ja. Weil sonst, man kann schon natürlich einmal eine gewisse Menge zuführen, womit man nicht so viel falsch machen wird, aber immer besser ist zu wissen, wie ist der Ist-Zustand und dann kann man darauf reagieren. Das wird halt dann in einer bestimmten Einheit gemessen, Nanogramm pro Milliliter. Und da ist halt bei vielen Labors ist so der Referenzbereich oder der empfohlene Bereich 30 bis 100. Und wenn eben der Wert unter 30 ist, dann spricht man halt bei 20 bis 30 so von einer nicht ausreichenden Vitamin-D-Versorgung und alles, was noch weiter unten ist, ist wirklich ein ausgeprägter Vitamin-D-Mangel. Mhm. Und deshalb wird man eben, je nachdem, in welche Kategorie man hier fällt, ja, wird man eben mit etwas weniger oder etwas mehr Vitamin D eine Substitutions-, also Ergänzungstherapie durchführen. Da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Regime, möchte ich sagen. Ja, weit verbreitet ist, dass man einmal in der Woche eine höhere Dosis nimmt, so 40.000 Einheiten einmal wöchentlich. Demgegenüber steht die tägliche Einnahme von eben einer geringeren Dosis, also zum Beispiel 4.000 Einheiten von dem Vitamin D täglich. Dann kommt man auch auf ungefähr so eine Wochendosis. Aber ich muss sagen, aus eigener Erfahrung ist mir die tägliche Verabreichung wesentlich sympathischer, weil ich habe einfach immer beobachtet,
es zeigt bessere Ergebnisse
und vor allem es ist einfach leichter, das durchzuführen.
Wenn die Gewohnheit, dann hat man es so wie bei uns zu Hause, wenn man das so sagen darf, wir haben die Vitamin-D-Tropfen vor uns stehen in den Wintermonaten zum Frühstück, dass wir das auch wirklich nicht vergessen und das gehört einfach zu unserer Routine dazu. Zum Einnehmen möchte ich gleich was sagen, aber ich möchte noch vorher vielleicht ganz kurz, weil da kommt es oft zu Missverständnissen, dass viele sagen, na 30 ist eh schon super. Und da sagst du ja, nicht unbedingt und gerade jetzt bei uns Frauen rund um die Wechseljahre darf es ein bisschen mehr sein.
Genau, ja, also es ist
salopp formuliert.
Es ist ja auch bei anderen, wenn auch bei Spurenelementen jetzt hernehmen, ja, schau, im Sportbereich haben wir sie oft mit Eisen zu tun, auch da gibt es einen Referenzbereich und mit Eisen und Ferritin und da wollen wir ja auch nicht erreichen, dass wir Grad und Grad im unteren Bereich sind. Ja, genau. Das ist ja etwas vergleichbar. Also deshalb, damit man wirklich, dass der Körper gut mit Vitamin D versorgt ist, ja, und wenn wir einen Referenzbereich des Spiegels haben, 30 bis 100, dann wäre es halt schon anzustreben, dass auch der aktuelle Spiegel wirklich auch möglichst in der Mitte von diesem Referenzbereich liegt. Ja, 50, 60, 70, dann ist eine gute Versorgung da. Ja, man kann es auch üben, wie alles, man könnte es auch überdosieren, aber da müsste man so viel zuführen. Ja, da müsste man so viel zuführen, dass es wirklich nur unter Extrembedingungen schaffbar, dass man hier in einen so hohen Bereich kommt, dass man dann von einer Überdosierung sprechen müsste. Also da muss ich sagen, auch aus der Praxis, das kommt einem nicht vor. Also Werte über 100, die sehe ich nie. Werte unter 10, ja, das Gegenteil, und wo ein wirklich ein schwerer Mangel vorliegt, die sehe ich sehr wohl.
Okay. Vitamin D3 heißt es sozusagen, das man verabreicht und man gibt das ja gemeinsam mit einem anderen Vitamin?
Ja, also das ist sicher zu betonen. Es ist absolut zu empfehlen, ja, ein Präparat zu verwenden, wo das Vitamin D3 mit K2 kombiniert ist, weil das einfach extrem günstig ist für die Kalziumaufnahme, die Kombination, dass wirklich die Kalziumaufnahme und die Kalziumverwertung in den Knochen so begünstigt wird, weil wir wollen ja nicht nur das Kalzium jetzt aus dem Magen, also aus der Ernährung und über den Darm aufgenommen haben und in den Körper bringen und in die Blutbahn, sondern wir wollen es ja dorthin bringen, wo wir es am dringendsten brauchen, nämlich in den Knochen. Ja, und wir wollen es nicht haben, zum Beispiel ja, an irgendwelchen Stellen im Blutgefäßsystem, ja, wo es dann zu Verkalkungen führt. Da brauchen wir das Kalzium nicht. Und das ist der wesentliche Beitrag des Vitamin K2, das begünstigt eben die Aufnahme des Kalziums und die Verwertung des Kalziums wirklich in den Knochen. Und deshalb ist hier so die Kombination D3 plus K2 sehr empfehlenswert. Das ist die Methode, die wir eben sehr, sehr unterstützen und sehr empfehlen.
Und aufnehmen sollte man das in der Früh mit Flüssigkeit beziehungsweise mit Ernährung?
Ja, es muss nicht unbedingt in der Früh sein, ja, sondern eben Aufnahme mit...
Ich sage immer, es ist in der Früh, ist das irgendwie einfacher, weil da hat man das vielleicht schon so als Routine vor sich stehen. Und ich sage immer, was man in der Früh genommen hat, hat man genommen.
Genau, das stimmt schon. Ja, aber ich meine, das Wesentliche ist, wie du richtig sagst, also es geht darum, dass man es mit einer Mahlzeit aufnimmt.
Ja.
Das führt auf das zurück, was ich schon eingangs erwähnt habe, was eben so eine Besonderheit ist. Ja, es ist eben ein fettlösliches Vitamin, braucht also da solche anderen Faktoren, um gut aufgenommen zu werden. Und das ist eben am besten gewährleistet durch eine Mahlzeit, weil da sind eben die verschiedenen Zusammensetzungen da. Und dann klappt es auch gut mit der Aufnahme. So wie man andere Dinge eher als unabhängig von Mahlzeiten einnehmen sollte, Stichwort Eisen nüchtern oder Schilddrüsenpräparate oder wie auch immer, das sind alles Beispiele, so ist es eben in dem Fall so, da ist die optimale Verwertung gewährleistet, wenn eben Vitamin D3 mit einer Mahlzeit aufgenommen wird.
Wie sieht das aus, wenn es in Tablettenform ist? Weil es gibt ja Vitamin D3 als Tropfen oder auch in die Kombinationspräparate gibt es ja auch aus Tabletten.
Also Tabletten oder Kapseln, ja. Also das ist letztendlich eine persönliche Entscheidung, was ich lieber nehme. Manche haben lieber Tropfen, andere sagen, na, mit Tropfen komme ich gar nicht zurecht, mir sind Kapseln lieber. Das ist eine persönliche Entscheidung, da gibt es jetzt keine Präferenz aus irgendwelchen Gründen.
Wie ist das, wenn ich jetzt feststelle beim Blutbefund, dass ich wirklich einen sehr niedrigen Wert habe? Dann macht es ja wahrscheinlich Sinn, einmal eine Zeit lang wirklich eher höher zu dosieren und um einmal wirklich die Spiegel wieder aufzupeppen, raufzubringen und danach wahrscheinlich so eine Art, ich sage es jetzt einmal salopp, Erhaltungsdosierung zu geben.
Ja, völlig richtig. Also auf jeden Fall zu empfehlen, bei ganz niedrigen Spiegeln einmal höher dosiert oder hochdosierter Zufuhr zu machen, um das wirklich einmal anzuheben. Und ich empfehle dann immer nach 3 Monaten da eine Kontrolle.
Das wollte ich gerade fragen, dass man auch einmal schaut, wo habe ich da eigentlich hingearbeitet, sehe ich da. Also so wie bei allen anderen Dingen, wo wir auch schauen, Bioimpedanzanalysen, alle Leistungsdiagnostiken, da schaut man ja auch, hat das eigentlich irgendwas gebracht, was ich gemacht habe? Und genau so sollte es
Hier haben wir dann die Möglichkeit, zum Beispiel nach 3 Monaten wieder Blutanalyse
zu machen. Wie schnell sieht man dann eigentlich ein Ergebnis?
Man muss schon einmal einige Wochen machen, damit man.
Das ist nicht so einmal einwerfen und dann ist gut.
Ja. Nein, also es muss schon einmal eine Regelmäßigkeit da sein. Ja, und wie gesagt, dann da Kontrollmessung zu machen, gerade wenn es sehr tief war. Und dann kann man ja die Dosis der weiteren Einnahme demgemäß anpassen. Ja, also wie gesagt, soll ja nicht missverstanden werden, das ist unser Credo, wir wollen nicht unkritisch substituieren. Also das ist nicht unsere Empfehlung.
Gibt es denn eine Kontraindikation, also wo du als Internist sagst, bei diesen Patienten darf ich kein Vitamin D verabreichen?
Man sollte gerade eben bei stark eingeschränkter Nierenfunktion, da sollte man etwas vorsichtig sein. Mhm. Und sonst eine Einnahme, die sich an dem aktuellen Spiegel orientiert.
Also unter kontrollierten Bedingungen sozusagen.
Unter kontrollierten Bedingungen ist das eine äußerst sichere Sache. Eben, wie gesagt, der Idealzustand, also dann substituieren, wenn ich wirklich dokumentiert einen Mangel habe, ist da ganz gut sichergestellt und eben in vielen anderen Bereichen empfehlen wir ja das genauso und nicht einfach unkritisch irgendwelche Dinge zu nehmen, weil es eben gerade im Drogeriemarkt in einem Regal steht.
Mhm. Genau, auch schauen, welche Qualität von Präparat man zu sich nimmt. Also das macht sowieso, glaube ich, auch immer Sinn. Janis, so ganz abschließend, wir haben über die Knochen gesprochen, aber was sind denn so ganz allgemein die Vorteile von Vitamin D? Also wenn ich einen guten Vitamin D-Spiegel habe, was bringt mir das für Vorteile in meinem Leben?
Die Vorteile sind, wie schon erwähnt, eben das, der absolut positive Effekt für die Knochengesundheit. Mhm. Ja. Dann eben ein wirklich wichtiger Aspekt ist, den man in den letzten Jahren eben erkannt hat, es ist ein Kofaktor für Zellen des Immunsystems und wirklich eine Unterstützung des Immunsystems und da vor allem der sogenannten zellulären Immunität, also die Lymphozyten werden da in ihrer Funktion gestärkt. Das ist eben ein Faktor, den wir vor allem im Zusammenhang mit der Abwehr von Viruserkrankungen brauchen.
Und das ist jetzt eigentlich auch wieder, weil wir beim Thema sind, Frauengesundheit und Richtung Wechseljahre, wir wissen, je älter wir werden, also es betrifft jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Männer, desto sensibler ist unser Immunsystem, desto leichter können wir Infekte bekommen. Umso besser ist es im Umkehrschluss, dass wir auch durch gute Vitamin-D-Spiegel da vielleicht auch noch zusätzlich eine Schutzfunktion im Körper haben.
Ja, genau. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es wirkt sich in viele andere Funktionen, die mit dem Hormonhaushalt eine Rolle spielen, positiv aus, Unterstützung eben der Schilddrüsenfunktion. auch Verwertung anderer Stoffe und auch Sauerstoff in der Muskulatur. Also das hat man gesehen bei bestimmten Analysen in Sportcamps, dass es also wie da die positiven Auswirkungen sind. Und naja, bei anderen Dingen muss man sagen, kann man teilweise auch trotz intensiver Forschung nach wie vor nur spekulieren. Aber man hat einfach Beobachtungen gemacht, dass manche medikamentöse Therapien wirksamer sind, wenn eine ausreichende Vitamin D-Versorgung da ist. Also man hat, wenn man einfach Patientenkollektive vergleicht, solche, die wenig Vitamin D haben mit ausreichender Versorgung, da sind etliche Therapien einfach wirksamer.
Das waren vor allem, glaube ich, Therapien im Bereich der Krebstherapie.
Das, oder Antikörper, also die ja nicht nur in der Krebstherapie eine Rolle spielen, die ja auch bei entzündlichen Erkrankungen eingesetzt werden, in der Rheumatologie zum Beispiel oder in anderen Bereichen. Also da gibt es sehr interessante Aspekte. Auch also für das Thema Frauengesundheit relevant sind eben Daten, die an der Universität Heidelberg erhoben wurden vor einigen Jahren, wo man gesehen hat, dass bei Patientinnen mit sehr niedrigen, also wirklichen Vitamin D-Mangel, also unter 10, die haben also viel höheres Risiko an Brustkrebs zu erkranken, als eben Frauen, die ausreichend mit Vitamin D versorgt sind.
Auch sehr interessant.
Ja,
also scheint ja tatsächlich etwas mit dem Immunsystem, mit der Immunabwehr zu tun haben.
Immunologisch bedingt oder anders. Also das sind, natürlich wird dann immer diskutiert, gibt es jetzt schon Daten oder Beweise, wenn man dann substituiert, dass man das wieder reduzieren kann. Also solche Untersuchungen sind nach wie vor im Laufen. Und das ist natürlich nicht leicht, solche Studien auch durchzuführen und da den wissenschaftlichen Beweis anzutreten, weil ja so viele andere Faktoren reinspielen. Aber gut, wir wollen jetzt uns nicht zu sehr da in dieses Detail verlieren. Ich wollte das nur erwähnt haben, um einfach zu zeigen, was es hier wirklich für, also auch von seriösen Untersuchungen, was es da für Beobachtungen gibt und die einfach hinweisen, in viele Dinge spielt das Vitamin D hinein. Und wo man hinschaut, sieht man die positiven Effekte, wenn eben im Körper ausreichend Vitamin D vorhanden ist. Und das glaube ich, ist eben die wichtige Message, um hier zu unterstreichen, man tut sich wirklich etwas Gutes, wenn man darauf schaut und hier diese ausreichende Versorgung sicherstellt, dann hat man für Knochen und weitere Organsysteme einen wertvollen Beitrag sich selbst geleistet.
Mir ist das eben das Thema auch ganz wichtig, weil es erscheint manchmal so, als gäbe es einen unendlichen Hype und es wären hier nur wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, weil es natürlich sehr viele verschiedene Firmen gibt, die Vitamin D-Präparate anbieten. Daher war es mir wichtig, auch die wissenschaftliche Seite zu beleuchten, dass es in diesem Fall tatsächlich so ist, dass wir in unseren Breiten offensichtlich in den Wintermonaten hier nicht mehr ausreichend produzieren. Und das sind jetzt auch nur Spekulationen, dass sich vermutlich auch die Ernährung etwas verändert hat im Verlaufe der letzten Jahrzehnte. Man könnte sagen, ja, es wurde ja früher auch nichts dazu gegeben, aber wir wissen auch, dass sich hier von Seiten der Milch einiges verändert hat und die Milch auch schon sehr weit von der Kuh entfernt ist und die Kuh auch schon andere Dinge isst, als sie früher gegessen hat, führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber weil ich sehr oft, ich habe das unlängst bei Studenten auf der Uni gehört, die gesagt haben, ja, aber das haben meine Großeltern ja auch nicht substituiert und deswegen muss ich das auch nicht machen. Ja.
Man darf nicht vergessen, wie sich auch über die letzten Jahrzehnte gerade also in unseren Breiten auch die Lebenserwartung entwickelt hat.
Ja.
Also wenn man sagt, früher hat man das nicht gemacht. Ja, also wenn ich eine mittlere Lebenserwartung von 40 Jahren habe, dann wird man die Osteoporose, die bei uns jenseits über dem 60. Lebensjahr auftreten, nicht mehr diese Bedeutung haben.
Eine schleichende, stille Erkrankung, die dann einfach in vorherangegangenen Generationen gar nicht erlebt wurde.
So ist es. Also das muss man schon auch dem entgegenhalten. Also dass da natürlich Bereiche jetzt aktuell werden, die früher nicht zur Diskussion gestanden
sind. Und wir eben auch eine veränderte Umwelt vermutlich haben. Veränderte Ernährungsgewohnheiten.
Absolut.
Wenn ich jetzt an mich selber denke, ich trinke gar keine Milch und esse gar kein Joghurt, umso wichtiger natürlich hier auch zu schauen, dass ich gerade in den Wintermonaten von extra.
Aber es gibt ja auch Gründe, dass man manche Dinge nicht so gut verträgt.
Oder sie nicht schmecken.
Und wir, muss man auch sagen, wir den Luxus haben, dass wir uns ja viele Dinge aussuchen können.
Genau, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ja, also wir können auf andere Produkte, auf andere Lebensmittel umsteigen. Und natürlich abschließend auch noch, natürlich gibt es auch ausreichend Lebensmittel, die Vitamin D enthalten. Aber wie wir eben gesagt haben, man sieht es an den Vitamin D-Spiegeln in den Wintermonaten, dass es offensichtlich nicht ganz ausreicht, um hier einen Spiegel zu haben, der hoch genug ist, dass wir uns wirklich gut fühlen, dass wir uns energiereich fühlen. Und das geht es ja auch, dass wir unser Immunsystem verbessern können, weil das kennen wir auch gerade in den Wintermonaten, dass die Schnupfenviren durch die Luft fliegen und wir da auch ganz froh sein können, wenn wir eine Abwehr haben. Also Vitamin D ist nicht nur einfach ein Marketing-Hype, sondern wie wir versucht haben, in der letzten halben Stunde zu besprechen, es hat eine Substitution durchaus eine Berechtigung. Wie immer, ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und bis bald. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer Vibes.